Hi, mein Name ist Sebastian Schulze, ich bin von Hurra Communications und wenn ihr wissen wollt, wie ihr in der KI-Suche bei ChatGPT, Perplexity und Co. mit euren Produkten, Services oder Angeboten gut gefunden werden könnt, dann bleibt jetzt dran.
OMT.
Es hilft immer, den klassischen Prompt einzugeben für sein eigenes Produkt, für seinen eigenen Service und zu schauen, was sind denn die Quellen und wer ist denn in diesen Quellen hinterlegt. Und in den wenigsten Fällen sind diese Quellen tatsächlich Unternehmenswebsites. Also wir müssen heute das Ganze ein bisschen globaler denken und sehen, wir haben nicht mehr diesen Domain-Fokus, sondern mehr die Themenrelevanz mit Hochzeit.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Sebastian, wie würdest du aktuell den Wandel in der digitalen Suche beschreiben?
Der Wandel in der digitalen Suche, ja, also ist ein tolles Thema, begeistert gerade ziemlich viele Leute, weil es eben die größte Änderung in unserer Branche ist, im Prinzip seit Google Ads damals gestartet hat, 2000, ja, damals heißt Google AdWords. Und der eigentlich entscheidende Wandel ist im Nutzungsverhalten, das durch ChatGPT und Co. getriggert wurde. Ja, wenn wir bedenken, wie wir früher bei Google gesucht haben, ja, also dieses Einkaufstasche kaufen günstig, ja, dieses sehr Keyword-basierte, abgehackte, ist es heute einfach total anders. Wir nehmen unser Handy, wir sprechen möglicherweise sogar rein und sagen dann, hey ChatGPT, bei mir im Kühlschrank wird das Gemüse immer so schnell welk. Was kann ich denn machen, um mein Gemüse, besonders meine Salatgurken, möglichst lange frisch zu halten? Ja? Das heißt, wir geben dem System ja viel, viel mehr Kontext drumherum. Und natürlich hat das System dadurch mehr, mit dem es arbeiten kann. Und das ist ja im Prinzip auch das, was Google die ganzen letzten Monate so gestört hat, dass ChatGPT viel mehr zum Arbeiten kriegt, um irgendwas zu errechnen, wohingegen Google ja immer nur vergleichsweise wenig Kontext kriegt. Und wenn wir das aber jetzt mal auf das System übertragen, also systemseitig ist es ja so, Google kriegt halt diese Single-Hit-Nutzung. Ja, ich gebe ein Keyword ein, ich drücke Enter, ich kriege Ergebnisse. Wenn sie mir nicht passen, mache ich das Ganze nochmal. Das heißt, alles startet wieder bei Null. Bei ChatGPT und Co. ist es ja wirklich so, ich kann nachfassen. Es ist ein Dialog. Es ist dieses ganze Chat-basierte. Ja? Und dadurch habe ich eben diese Multi-Turn-Presence. Und was es für mich heißt, als Anbieter, der dort drin ranken will, ich habe zwei schwierige Dinge. Nummer eins, die Messbarkeit, weil bei Google konnte ich wirklich immer klassisch sagen, für dieses Keyword bist du im Schnitt auf Position 3,4. Das Keyword gibt's ja in dem Sinne jetzt gar nicht mehr so wirklich, weil ich ja deutlich mehr Kontext liefere. Und zweitens, ich weiß ja nicht, wie du ChatGPT oder Ähnliches verwendest, aber wenn ich das Beste ist, wenn ich es bei meinen Eltern angucke, wie die das benutzen, die haben ja nicht irgendwann mal jede Frage unterschiedlicher Chat, sondern die benutzen einen und denselben ChatGPT-Chat für 3 Monate. Und da wurde für 3 Monaten die Geburtstagsfeier für die Enkel diskutiert und jetzt wird irgendwie diskutiert, welche Fahrradhelme für Kinder toll sind. Der entscheidende Punkt, das System hat natürlich aufgrund der Tatsache, welche Geburtstagsfeier das denn war, nämlich die für den 6. Geburtstag, jetzt das Kontextwissen, wie alt die Kinder denn sind und kann ganz andere Ergebnisse liefern. Das bedeutet, ja, wir haben in der heutigen Zeit etwas, es ist deutlich schwieriger messbar, es ist deutlich kontextbasierter und es kann sein, dass ich erst die 47. Nachfrage für mich als Anbieter relevant ist, weil ich eben die Fahrradhelme verkaufe und solange es noch um den Kuchen für den Geburtstag ging, war es völlig egal. 3 Wochen später bei den Fahrradhelmen, da kommt dann mal eine große Stunde. Von daher, das sind alles so Dinge, die sich sehr, sehr fundamental ändern und unseren Job entsprechend verändern.
Ich glaube, das ist, wie du auch schon gesagt hast, das meist diskutierte Thema aktuell. Also du warst ja auch als Speaker bei unserer Konferenz dabei, das Thema Google und AI, KI-Modus und so weiter. Ich glaube, es war das meist Eingereichte. Wir hatten das Glück, dass alle so ein bisschen einen anderen Ansatz gezeigt hatten und das sich sehr gut ergänzt hatte. Für unseren Summit im März geht es genauso wieder voran. Also das Thema ist immer noch das, was die meisten Leute scheinbar interessiert. Und für die, die uns hier regelmäßig zuhören, wir haben ja auch unseren Systrix SEO Talk, den wir einmal im Monat machen, wo es ja auch gefühlt jede Frage, die da eingereicht wird, immer mit dem Thema zu tun hat. Umso wichtiger ist, dass wir da auch immer wieder mal drüber reden und auch über die aktuellen Entwicklungen und auch die unterschiedlichen Sichtweisen. Du hast gerade mal so ein bisschen beschrieben, wie man ChatGPT nutzt. Wir sind noch nie so viel auf ChatGPT selbst eingegangen, sondern immer nur maximal über die Konkurrenzsituation oder wie auch immer. Deswegen fand ich das ganz cool. Würdest du sagen, dass ChatGPT Potenzial hat, das neue Google zu werden? Oder reden wir eigentlich einfach nur über eine ergänzende, vielleicht auch komplett neue Art der Suche?
Ich glaube, es ist eine große Hoffnung/Sehnsucht in unserer Branche, dass ChatGPT das neue Google wird. Ob das OpenAI wirklich selber vorhat, ist eine ganz andere Frage. Weil in dem Moment, wo wir sagen, ChatGPT wird das neue Google, verändern sich zwei Dinge. Erstens, aus SEA wird GEA, aus SEO wird GEO und es bleibt ansonsten gleich. Und unser gesamtes Geschäftsmodell als Branche ist im Grunde nach wie vor nicht angetastet. Ersetze Google, setze durch ChatGPT und fertig. Ich glaube aber nicht, dass es so ist. Also wenn du dann mal wirklich schaust, wie OpenAI ihr Geld verdient und in was sie welche Entwicklungsressourcen stecken, dann glaube ich, dass gar nicht denen ihr Ziel ist, eine Suchmaschine für Endverbraucher aufzubauen. Ja, das kann durchaus sein, dass das ein gewisses Nebenbeiprodukt ist, was für uns natürlich eine hohe Relevanz hätte. Aber aus Sicht des Konzerns selber glaube ich gar nicht, dass es die Richtung ist, in den die gehen. Weil im Grunde machen die ja deutlich mehr Geld mit der API-Nutzung als mit den Abos. Ja, und wer macht schon die API-Nutzung von ChatGPT? Das sind ja eher B2B-Anwendungen, als dass es wirklich der Endverbraucher ist. Und wenn du jetzt überlegst, die haben vor gut anderthalb Jahren schon mal angekündigt, dass sie diese gesamte Ads-Thematik mittlerweile aufgreifen wollen. Also wirklich dieses Pendant zu den Google-Anzeigen. So richtig weitergekommen sind sie da ja nicht. Das ist ja nicht weltweit im großen Stile ausgerollt, sondern es ist nach wie vor was, wo man mehr den Stempel draufpackt, als wird mal kommen. Im Gegenzug aber verkünden die im Oktober, dass der Erotikmodus kommt und der kommt im Dezember. Also es scheint wohl zu sein, dass sie selbst darauf mehr Entwicklungsdruck haben als auf dem ganzen Ads-Bereich. Ich glaube nicht, dass der ganze Ads-Bereich für sie ein Schwerpunkt ist. Und wenn Leute mal sagen, es muss sich ja irgendwann mal wieder refinanzieren, was sie da machen, ich glaube, das viel Entscheidendere für sie sind wirklich diese B2B-Anwendungen. Also dieses, gibt es Möglichkeiten, der klassische Support-Chat von Flughotlines zum Beispiel, den kannst du ja über Systeme über API-Schnittstellen mit Systemen wie ChatGPT etc. abwickeln lassen. Und wenn du jetzt auch siehst, wo die meisten die meisten Investments hinlaufen, diese 500 Milliarden Initiative, die Stargate-Initiative in den USA, gibt da ja wirklich einen guten Aufschluss. Das meiste geht ja wirklich in Rechenzentren. Und wenn man jetzt weiß, dass das Training der AI-Modelle eigentlich gar nicht so rechenintensiv ist, wie man denkt, sondern vor allen Dingen die Interferenz bei einem wachsenden Markt für visuelle Formate, also Bilder und Videos, dann sind wir schon wieder relativ weit weg von dieser klassischen Google-Nutzung. Ja, sondern sich ein KI-Video generieren lassen, hat ja jetzt nicht sonderlich viel Schnittmenge mit dem, was Google als Service anbietet. Und wenn man das vergleicht, dass diese Rechenzentren einfach so unglaublich wachsen derzeit und die H100-Chips von Nvidia ungefähr 8 Milliarden Tokens berechnen und selbst ein ChatGPT-Heavy-User gerade mal 5 Millionen pro Monat braucht, dann werden wir und die B200-Chips jetzt als nächstes noch kommen, dann sehen wir, denn ihr Ziel ist es gar nicht, den Consumer-Markt anzugreifen, sondern diesen B2B-Markt zu nutzen, weil dort auch die Margen deutlich besser sind. Ads sind relativ reguliert, sie haben relativ geringe Margen und du reizt natürlich auch das deutlich kapitalstärkere Google zu einem Gegenschlag. Wohingegen Anwendungen wie Automatisierung, Software-Integration, Enterprise-Workflows, also Agenten, die wirklich in Unternehmen etwas Produktives leisten, für OpenAI viel interessanter sein können. Und ich mach's mal so platt. OpenAI will, dass Mercedes das Strömungsverhalten der neuen C-Klasse auf ihren Modellen berechnet. Nicht, dass Monika nach Geburtstagspapphütchen für ihre Kinder sucht. Ja, das ist für sie das interessantere Modell. Es ist etwas, wo die ganze Digitalbranche ja ohnehin hingeht, wenn wir sehen, dass mittlerweile ein Riesenteil des Amazon-Konzerngewinns aus dem AWS-Bereich kommt und gar nicht mehr aus dem klassischen Shop, sehen wir, das sind im Prinzip Anwendungen, die wirklich interessant sind. Von daher glaube ich gar nicht, dass OpenAI das neue Google werden will. Ich glaube, dass ein gewisser Traffic darüber geht. Ob Sie jemals sagen, wir wollen eine werbefinanzierte Plattform für Endverbraucher sein, oder ob das nur ein Nischenprodukt sein wird, im Prinzip wie Amazon Ads für den Amazon-Konzern ein Nischenprodukt ist. Das ist eine ganz andere Frage. Und ich glaube, daher hat es mehrere Schichten, ob ChatGPT das neue Google wird. Ja? Aus Nutzersicht kann sich das durchaus ganz anders anfühlen als aus Sicht des Konzerns. Wenn man aber jetzt sieht, dass ja auch Google mit dem AI-Mode oder AI-Overviews in diese Richtung geht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der letzte Consumer-Markt wirklich für Shops und Shopping-Produkte relativ stark bei Google bleibt und gar nicht zu OpenAI rübergeht, weil einfach die Konzernausrichtung eine ganz andere ist.
Hm. Ja, würde ich alles total unterschreiben. Danke für die ausführliche Erklärung. Ich glaube, dass diese differenzierte Sicht auf die Dinge enorm wichtig ist, weil Wir reden dann über prozentuale Anteile, die ChatGPT mittlerweile nutzen zum Suchen und so weiter. Also ich glaube, dass gerade mit jetzt Gemini 3 und dem, wie heißt es, Nano Banana und wie es alles heißt, was da jetzt auf den Markt kam, glaube ich, Google schon gezeigt hat, dass sie auch richtig gut in dem Thema sind und dass es für den Nutzer der Suche gar nicht unbedingt den Grund gibt, zu wechseln. Ich glaube, das wird sich auch noch weiter so intensivieren. Und ich glaube auch, dass Google alles das darstellen kann, was ChatGPT darstellt. Aber dass A, vielleicht auch der Markt ein bisschen intransparenter ist im B2B-Bereich, wo ich glaube auch einfach eine größere Chance da ist. Und wie du schon gesagt hast, die Margen einfach höher sind. Ich sage das schon relativ lange. Ich glaube auch, dass die hohe Bewertung, die da im Raum steht, ich weiß nicht, ob die letzte Runde jetzt gemacht wurde bei, ich verfolge das mal ein bisschen im Doppelgänger-Podcast, aber kann auch nicht jede Folge hören, ob es jetzt gemacht wurde oder nicht, aber diese astronomischen Bewertungen, die da im Raum stehen, die sind ja meiner Meinung nach nur damit belegbar. Aber ist meine Ansicht, und meine Ansicht ist sehr klein auf das Gesamtding, weil ich mich dann doch wegen mangelndem, nicht Interesse von mir, aber mangelndem Bezug zu dem, was ich täglich tun muss, auch nicht die Zeit ergibt, da wirklich so viel hinterher zu sein. Aber um die Begründung, ich bin ja auch nicht mal als Consultant unterwegs. Ich meine, du musst immer noch Kunden betreuen, so wie ich letztes Mal zumindest war, als wir geredet haben. Die werden dich das auch fragen. Du wirst wahrscheinlich regelmäßig damit konfrontiert werden. Sollen wir da mehr rein investieren? Macht es Sinn aus SEO, Geo, wie auch immer Sicht? Und ich bin ja eher Plattformbetreiber und biete Leuten wie dir oder anderen Agenturen oder Toolanbietern die Fläche, ich muss es nur bewerten, ob es zu uns passt oder zu unserem Publikum passt. Ich muss aber nicht mehr vertreten. Mir ist es total egal, ob Google von ChatGPT abgelöst wird oder nicht, sondern am Ende reden wir dann hier halt über andere Themen. Und trotzdem finde ich diese differenzierte Sicht sehr wichtig für die, die hier zuhören. Und da ja sehr viele E-Commercer und vor allem Online-Marketer hier zuhören, war das, glaube ich, mal ganz cool zu hören. Sebastian, welche Nutzerbedürfnisse, wir bleiben mal in diesem Suchkontext und wir gehen jetzt mal davon aus, ChatGPT wird wirklich ein Wettbewerber im Thema Suche, ist es ja auch, ganz klar, aber wie tief, das sollen andere beurteilen oder kannst du dann von mir aus machen. Welche Nutzerbedürfnisse bedienen, also Search Intentions bedienen KI-Suchsysteme besser als klassische Suchmaschinen? Auch im Hinblick jetzt gar nicht auf den Wettbewerb ChatGPT und Google, sondern auch Google hat ja die normale Suche und den AI-Mode nebendran. Wann nutze ich was, wieso?
Also das ist eigentlich relativ leicht zu beantworten, wenn wir mal genau drauf schauen, was sind die meisten Anwendungen? Was geben da Leute tatsächlich am meisten ein? Und dann kommen wir relativ schnell, und das schockt viele, die das nicht wissen, die häufigste Anwendung bei ChatGPT und Co. ist tatsächlich die Anwendung AI Boyfriend oder AI Girlfriend. Das bedeutet, diese soziale Komponente, dieses ich möchte einen Freund, eine Freundin, die mich hier in irgendeiner Weise berät, mit der ich mich unterhalten kann. Diese Anwendung ist weit, weit mehr als die klassische Informations- und Produktrecherche. So. Und da redet man witzigerweise auf Konferenzen und Co. sehr, sehr wenig drüber. Ja, da geht es ja meistens darum, ich sage jetzt mal salopp, die These, ChatGPT ist die neue Suchmaschine für Informationen aller Art. Und das ist es aber so gar nicht, sondern der meiste Nutzungskontext ist wirklich so ein sozialer. Es gibt eine Studie von Common Sense Media, das ist so vergleichbar mit dem FSK-System Richtung Jugendschutz in Deutschland, kommt aus den USA, und die haben herausgefunden, dass 50% aller US-Jugendlichen schon soziale Interaktionen mit KI-Companions gemacht haben und 10% davon sogar schon romantische oder klassische Spicy-Chats. Das bedeutet, 10% aller US-Teenies hatten schon mal in irgendeiner Form eine Romanze mit einem KI-System. Und wenn wir die beiden Dinge jetzt mal zusammenschmeißen, dann wird es relativ klar, alles, wo ich im Grunde eine emotionale Begleitung brauche als Beratung, wo ich wirklich sage, hey, pass auf, mein Kind macht gerade das und das, ist so und so alt, was meinst denn du, wie muss ich das einordnen, ist das bedenklich oder ist das ein normaler Entwicklungsschritt, pipapo, da will ich jetzt eine Beratung, da will ich kein, oh, hier habe ich ein Buch über das Thema, ja, kannst du kaufen, so und so viel, soll ich dir in den Warenkorb legen. Das ist also ein komplett anderer Nutzungskontext. Wohingegen, wenn es um diese Form von, ich nenne es jetzt mal digitales Schaufenster geht, ja, es gibt ja so klassische Produktsuchen, wo wir sagen, da will ich kein großes Gelaber, da will ich einfach mal durch. Ja. Wenn ich jetzt mir einen Pullover kaufe, gehe ich in die Innenstadt, laufe die Schaufenster lang, sage, oh, der gefällt mir, gehe rein, probiere den an. Ja, so. Und ungefähr das digitale Pendant ist, du suchst dir eine Dokumentenmappe. Die Dokumentenmappe soll aus wasserdichtem Stoff sein, sie soll verschließbar sein, sie soll ein Klemmbrett drin haben, mehrere Taschen für dies, das, jenes, weil ich schon weiß nicht mehr, das reintun, bis ich all das einem KI-System erklärt habe, was ich will, um Produktvorschläge zu bekommen. Jetzt, da bin ich wesentlich schneller, ich gebe das einfach mal in Google ein, scan über die Bilder, klickt 2, 3 Produkte an und sagt, das will ich, fertig. Das bedeutet, es kommt darauf an, will ich diesen digitalen Schaufensterbummel haben, dann ist definitiv Google das bessere System. Will ich diese emotionale Begleitung im Sinne auch von Diskussionen haben, dann ist es eigentlich ChatGPT und Co., die dort entsprechend ihre Vorteile haben, aus der Art und Weise heraus, wie sie funktionieren. Und das ist der eigentliche, wirkliche Kernunterschied.
Also ich muss sagen, ich finde das selbst krass, wie erhellend das für mich gerade ist, obwohl ich mich täglich mit ChatGPT beschäftige. Wenn mich einer gefragt hätte, wofür nutzt du das überhaupt? Also bleiben wir mal konkret. Bei mir ist eher Gemini als ChatGPT, aber es ist ja grün statt blau. Ja, also plus minus. Ich nutze es vor allem, wie du eben gesagt hast, emotionaler Freund. Ich habe eher den Mitarbeiter, den Sparingspartner, den ich im Job brauche. Ganz häufig, hey, ich muss hier eine E-Mail versenden. Kannst du mir die Nummer so schreiben, dass sie bei dir gut ankommen würde? Oder wie auch immer. So, gib mir mal einen Vorschlag, wie das seriöser klingt. Und hast du mal eine Idee für mich, wie man vielleicht das ein bisschen schwammiger schreiben kann, damit man nicht direkt festgenagelt wird auf irgendetwas oder sowas? Da hilft es brutal gut. Also das muss man halt mal ganz klar sagen. Ich habe es noch nie aus der emotionalen Sicht gesehen in Bezug auf persönliche Dinge, dachte ich. Aber dann, als du das eben so erzählt hast, habe ich mir überlegt, naja, ich habe mir schon mal eine Reise damit geplant. Und auch keine kleine, also eine relativ große. Und da habe ich auch emotionale Dinge mit reingebracht, wo ich dann gesagt habe, hey, das könnte hier an der Stelle für Kinder cooler sein und ich selbst würde an der Stelle mal gerne ein bisschen runterfahren und keine Ahnung und so weiter und so fort. Also, und das war phänomenal gut, was da passiert ist. Und das ist jetzt schon Ostern letzten Jahres, und da habe ich das geplant, November vorletzten Jahres, also wir reden jetzt hier wahrscheinlich schon über 2, 3 Entwicklungsschritte früher bei der KI, wenn es reicht. Und das war schon richtig gut. Und wie ist es jetzt? Und wie persönlich kann das irgendwann werden? Ich glaube trotzdem, nochmal wieder gut dargestellt, wie unterschiedlich die zwei Sachen sind. Und das mit dem Schaufenster fand ich besonders cool, also gerade für die, die vielleicht nicht so tief drin stecken. Ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Anwendungsfälle. Und dieser Konkurrenzgedanke ist gar nicht so tragend. Ich glaube auch, irgendwo vermeldet gesehen zu haben von Google, dass der Traffic bei denen gar nicht abnimmt, sondern weiter wächst. Und ich weiß nicht, ob du da bessere Statistiken hast als ich. Ich würde es gerne erweitern. Gibt es vielleicht auch noch weitere Player, die hier im Suchmarkt gerade spannend werden? Keine Ahnung, mir fällt jetzt so Anthropic ein, Perplexity oder wie auch immer. Gibt es da noch überhaupt jemanden, der wirklich nach ChatGPT noch relevant ist, aus deiner Sicht?
Also witzig, dass du es gerade ansprichst, dieses, dass sich der Suchtraffic bei Google auch erhöht, obwohl eigentlich die Nutzung von diesen ganzen AI-Modellen auch noch da ist. Und da sieht man auch, das ist so ein typisches System. Ich habe ja mal irgendwann vor Ewigkeit Medienwirtschaft studiert. Und da hieß es damals als grundlegende Erkenntnis, die Etablierung von neuen Medien sorgt nie für ein Verdrängen des Vorgängermediums, sondern nur für eine unterschiedliche Nutzung. Ja, also irgendwann kam das Fernsehen auf, aber das Radio hat trotzdem überlebt. Es läuft jetzt halt nur mehr Musik darin. Ja, so, dann kam irgendwann mal das Internet auf, das Fernsehen hat trotzdem überlebt. Es gibt jetzt halt im Sinne Mediatheken, die wir abrufen, aber im Großen und Ganzen gibt es das Medium schon immer noch. Ja, und so ähnlich ist es ja hier, dass wir sagen, unsere Nutzung von Google verändert sich, Stichwort AI-Mode und AI-Overviews etc., aber es löst es im Grunde nicht ab, sondern es befeuert sich noch umso mehr, ja, gegenseitig, dass im Prinzip beides jetzt steigt. Und wenn wir jetzt auf die unterschiedlichen Player am Markt eingehen, dann sehen wir relativ gut, dass was ganz Ähnliches passiert wie im Google-Bereich. Wir haben ja früher mal gesagt, optimier für Google, dann erwischst du Bing mit, weil Google hat 90% Marktanteil. Und ganz ähnlich ist es witzigerweise da auch. Also ChatGPT hat einen Marktanteil von über 80%. Das ist, glaube ich, wirklich du musst sehr technologieaffin sein, um andere Dinge zu benutzen. Ich glaube, der Durchschnittsmensch da draußen benutzt, wenn er was benutzt, dann ChatGPT. Und deswegen haben die so einen hohen Marktanteil, obwohl eigentlich ihr System vergleichsweise einfach zu kopieren ist. Also es gibt ja künstliche Intelligenz, gibt es ja in 1000 verschiedenen Dingen. Gibt es künstliche Intelligenz in der Krebsforschung, künstliche Intelligenz im Rüstungssektor etc. Und diese KI-Chats sind eigentlich das am einfachsten zu kopierende vom rein technischen. Das hat ja DeepSeek Anfang des Jahres gezeigt. Es ist eigentlich gar nicht so schwer, das nachzubauen für Unternehmen. Und trotzdem schafft es ChatGPT hier irgendwo einen relativ hohen Marktanteil zu behalten. Von daher würde ich jedem empfehlen da draußen, der sagt, okay, er möchte in diesen ganzen Bereich der Optimierung einsteigen, fokussiere dich erstmal auf ChatGPT, weil das für dich zunächst das Wichtige ist. Behalte die anderen mal im Auge, aber das sollte der priorisierte Faktor sein.
Hey, nicht erschrecken. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause. Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer. Der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns, du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes, dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten.
Kommt vielleicht auch noch ein bisschen drauf an, was man so alles nutzt, gell? Also es gibt ja auch, keine Ahnung, Bildersuche bei Google. Ich weiß nicht, wie minimal der Prozentanteil der Bildersuche war im Vergleich zu der normalen Suche. Aber wenn man da drin unterwegs ist, gibt es vielleicht andere Systeme, LLMs, die vielleicht auch da stärker sind als jetzt vielleicht ChatGPT, keine Ahnung. Ich bin wirklich zu wenig drin, um das zu beurteilen, weil mit Bildern und Videos beschäftige ich mich dann überhaupt nicht. Oder wenn, dann habe ich einen Grafiker, der sich damit beschäftigt für mich und der wird sich dann wahrscheinlich auch auskennen. Aber tatsächlich auch für mich, ja, wir arbeiten auf der Google-Plattform, deswegen ist Gemini für uns halt irgendwie so schon im Vertrag mit drin. Man muss es nicht extra bezahlen und es ist auch wirklich gut. Deswegen gibt es für uns keinen Grund, jetzt zu ChatGPT zu gehen. Aber ich habe noch eine alte Version am Laufen, auch tatsächlich eine kostenpflichtige, weil ich immer mal wieder vergleichen will. Einfach nur weniger, weil ich es brauche, sondern weil ich auch gerade für so Diskussionen wie mit dir einfach up-to-date sein will. Wie funktionieren die beiden? Weil es für mich die beiden relevanten Systeme aktuell sind. Und ich glaube, gerade mit unserer Sistrix SEO Talk-Geschichte, wo wir immer wieder versuchen, am Zahn der Zeit zu sein, macht es auch Sinn, sich da immer mal wieder ein bisschen mit zu beschäftigen. Wie unterscheidet sich deiner Meinung nach die Art und Weise? Ich glaube, du hast es vorhin schon so ein bisschen beantwortet, aber ich will es nochmal explizit rausheben. Wie unterscheidet sich deiner Meinung nach die Art und Weise im KI-Umfeld sichtbar überhaupt zu werden von dem, was wir aus klassischen Suchmaschinen kennen?
Also klassische Suchmaschinen haben ja war ja früher schon so die 10 blauen Links bei Google, ja. Also das grundlegende System ist ja, dass es dir eine Page liefert, ja, dass irgendeine Landingpage indexiert ist. Es muss ja irgendwas geben, was du anklicken kannst, wo es hingeht. Das ist ja so der klassische Grundgedanke der Google-Suche. Und dadurch war SEO immer sehr domainzentriert. Ja, klar, wir haben auch über Backlinks geredet, wir haben auch über Social Signals geredet, aber im Grunde hat sich alles gedreht um unsere eigene Domain. Und dieser Domain-Fokus, der ist in KI-Suchen ein völlig anderer. Ja, weil wenn du jetzt eingibst, wer sind die bekanntesten Sport-Influencer, dann wird irgendwann mal Pamela Reif genannt. Pamela Reif hat 10 Millionen Abonnenten auf YouTube, 8 Millionen Follower auf Instagram, aber ihre Webseite rankt mal für so um die 14.000 Suchvolumen. Ja, das heißt, ihre Webseite ist für sie gar nicht der zentrale Kanal, der sie bekannt macht und der letzten Endes die Perplexities, Geminis, ChatGPTs dieser Welt dazu veranlasst, sie als Antwort auszuspucken. Das ist also nicht, weil sie so eine tolle, optimierte Webseite hätte, sondern weil sie so eine sehr hohe Themenrelevanz hat und die kommt aus vielen, vielen anderen Bereichen. Ja, und es hilft immer, den klassischen Prompt einzugeben für sein eigenes Produkt, für seinen eigenen Service und zu schauen, was sind denn die Quellen und wer ist denn in diesen Quellen hinterlegt. Und in den wenigsten Fällen sind diese Quellen tatsächlich Unternehmenswebsites. Also wir müssen heute das Ganze ein bisschen globaler denken und sehen, wir haben nicht mehr diesen Domain-Fokus, sondern mehr die Themenrelevanz muss hoch sein. Ja, ich bringe das Extrembeispiel, wenn du wenn du eingibst, ich brauche einen Scheidungsanwalt in München, wer ist wie gut, ja, dann können Leute empfohlen werden, die überhaupt keine eigene Webseite haben, weil sie halt sehr, sehr viel in Branchenmagazinen vorkommen, weil sie sehr häufig auf Bewertungsplattformen als gut angegeben werden etc. Theoretisch kannst du in KI eine hohe Sichtbarkeit haben, ohne überhaupt eine eigene Webseite zu unterhalten. Und das ist im Prinzip der Hauptfokus, der sich da ändert. Du brauchst nach wie vor eine hohe Relevanz. Es muss aber deutlich weniger auf deiner eigenen Webseite stattfinden. Deutlich mehr kann aus dem Ökosystem kommen drumherum.
Ich erzähle das immer gerne, wenn wir darüber sprechen. Und ich glaube, ich habe schon 10 Mal erzählt, aber ich mache es trotzdem wieder. Als die OMR stattgefunden hat im Mai, hat Philipp eine wieder mal tolle Keynote gehalten. Und am Ende ist er eingegangen auf das Thema AI-Sichtbarkeit von Plattformen aus deren Bereich. Und da waren wir tatsächlich laut Peak AI auf Platz 1. Und wenn ich mir so unsere SEO-Sichtbarkeit angucke, der letzten Monate, wir sind stark eingeknickt seitdem, weil wir sind sehr viel im informationsbasierten Bereich unterwegs, dass die Klicks natürlich schon massiv nach unten gegangen sind. Dann sind wir noch von einem Spam-Update wahrscheinlich getroffen worden in einem unserer Bereiche und wir sind mal radikal runtergegangen und trotzdem kriege ich immer wieder zurückgespielt in diesen AI-Suchen, tauchen wir andauernd und immer wieder auf mit diesen informationsbasierten Texten. Ich finde das spannend, weil wir haben ja nie wirklich was dafür getan. Würdest du, wenn du gefragt wirst, also ich höre in den Diskussionen, die wir da immer führen hier einmal im Monat, sagen die Experten eigentlich immer, die Arbeit hat sich gar nicht grundlegend verändert. Es gibt Kleinigkeiten natürlich und trotzdem, wenn ich jetzt ChatGPT beleuchte, gibt es wahrscheinlich, aber welche Signale oder Ranking-Faktoren oder Inhalte werden denn bei KI-Modellen besonders stark berücksichtigt? Kann man das sagen?
Ja, also generell das, was ich gerade gesagt habe, diese Präsenz in den Quellen. Ja, also wenn du mal schaust, es kam ja vor ein paar Monaten gab es ja diese SEMrush-Studie, wo dann irgendwie kam, Reddit ist so unglaublich wichtig. Klar, es ist nochmal kulturrelativ. Das ist in Deutschland anders als in den USA. Es ist auch von Branche zu Branche unterschiedlich. Ich habe ja auch da in Mainz dieses Beispiel gebracht mit den Laufschuhen. Ja, also was sind die 10 besten Laufschuhe und dann mal gezeigt, was sind denn eigentlich die Quellen? Und die Quellen waren dann Running Expert und waren dann also sehr viele so Testergebnisse von irgendwelchen Plattformen, die Laufschuhe auf ihre Qualität geprüft haben. So. Und da kommt auch der Punkt rein. Diese Dinge, dass du in den Quellen bist, die für die Anfragen, die für dich wichtig sind, die Grundlage bilden, das ist sehr wichtig. Aber auch, dass du eine hohe Relevanz hast. Das war dieses Pamela Reif-Beispiel gerade, dass du diese Themenrelevanz für dein Thema hast. Und ich würde sagen, als drittes ganz, ganz wichtig ist der Kontext. Wir haben ja ganz häufig so, kennst du die klassische Produkt-Landing-Page? Da hast du dann irgendeinen Pflanzenkübel in Grau mit einem Durchmesser von 55 Zentimetern und das war's. Ja, so mehr Kontext gibt's da nicht. Ja, wenn wir aber wie vorhin gesagt haben, okay, wie suchen denn die Leute eigentlich in diesen KI-Systemen? Sie geben wesentlich mehr Kontext. Sie beschreiben, was ist eigentlich gerade ihr Problem, was sie lösen wollen. So nach dem Motto, hey, du, pass auf, ich habe die und die Pflanze, der Balkon ist so und so, Südseite, ist jetzt die und die Jahreszeit, ich muss das jetzt umtopfen, weil bla bla. Das heißt, ich gebe viel, viel mehr Kontext. Und all diese kontextuellen Informationen sind auf der durchschnittlichen Produkt-Landing-Page in Online-Shops meistens gar nicht präsent, sondern da steht einfach nur Grau, Aluminium, Durchmesser 55 Zentimeter, fertig. Da kommen wir jetzt an den Punkt, wie rechnen diese Sprachmodelle? Diese Sprachmodelle sind ja im Grunde, wir reden von künstlicher Intelligenz, aber die ist ja nicht intelligent in dem Sinne, sondern es ist einfach eine mathematische Funktion. Ja, die errechnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wort auf ein anderes folgt. Und dafür brauchen sie möglichst viel Futter, um rechnen zu können. Wenn es da nichts ist, mit dem sie rechnen können, funktioniert das nicht. Und deshalb funktionieren die meisten Produkt-Landing-Pages nicht, weil da einfach nicht genügend Info sind. Das sind meistens 4 Bullet Points vom Hersteller über recht technische Informationen, die aber nichts mit dem Nutzungskontext des Nutzers zu tun haben. Und dann kann es auch für dementsprechend nichts ranken. Im Endeffekt kannst du sagen, es ist ähnlich wie bei Google, es ist nur, dass die Longtail-Suchanfragen jetzt noch longtailiger werden, weil die ganzen Anfragen deutlich länger werden. Von daher, das ist so das Dritte, die Präsenz in den Quellen, die generelle Themenrelevanz und diese Kontexte deutlich stärker da sind.
Kann man auch sagen, 2 Dinge vielleicht. Also ich habe mich früher, heute gar nicht mehr, aber ganz viel mit dem Thema Linkbuilding beschäftigt und musste tatsächlich letzte Woche auch mal für einen Seminarreferent bei uns einspringen, der das damals von mir übernommen hat, intern in unserem SEO für Fortgeschrittenen Seminar, weil er ausgefallen ist, wie gesagt. Aber da haben wir da sehr viel drüber diskutiert. Hast du das Gefühl, dass der Schritt zu den LLMs Linkbuilding mehr Präsenz wiedergibt? Also sollte man sich mehr damit beschäftigen? Du sagst ja, man muss in den Quellen auftauchen. Es geht natürlich nicht um Quantität, sondern wenn dann um Qualität. Aber hast du das Gefühl, dass das eher wieder ein bisschen mehr in den Fokus rutschen sollte? Und zweite Frage, die ich dir direkt mitstelle, weil du sagst, der Kontext ist wichtig. Wir haben mal vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, gab es dieses Stichwort holistische Texte. Das heißt, je mehr Text ich habe, desto mehr Kontext kann ich ja übermitteln, ohne jetzt, also ja klar, das kann auch schnell zu viel Blabla fühlen, aber so redundantes Zeug brauchen wir natürlich nicht. Aber macht es dann Sinn, und da bin ich frei raus, wir legen immer sehr viel Wert auf umfangreiche Texte, die bei uns geliefert werden, die, ja, wir machen das tatsächlich mit so einer Mindestwortanzahl, was natürlich totaler Bullshit ist, SEO-seitig, aber wir wissen, dass wenn jemand diese Wortzahl liefert, dann muss er sich mehr darum bemühen, tiefer reinzugehen, weil sonst kriegst du diese Wortanzahl nicht voll. Und ich glaube, das ist meine Vermutung, dass das ein Schritt war, warum wir auch mehr Kontext geliefert haben an vielen Stellen, solange es natürlich qualitativ hochwertig war und vielleicht auch gerade deswegen so stark abgeschnitten sind bei diesem Vergleich damals. Würdest du das mitgehen oder siehst du andere Punkte?
Du meinst, du zwingst die Leute quasi über Länge des Textes zu Qualität.
Genau.
Ja, ja, spannender Ansatz. Nee, sehe ich ähnlich. Ja, also klar, wenn du die Länge einfach länger machst, dann müssen die Leute irgendwann, dann müssen die Leute mehr liefern. Wenn sie mehr liefern müssen, gehen sie mehr in den Kontext, alles richtig. Ja? Und das Gegenbeispiel sind eben diese Produktseiten, die ich gerade gesagt habe, mit dem Pflanzenkübel 55 Grau, ja, wo dann einfach gar nichts steht. Dann. Vor allen Dingen nichts, was den Nutzungskontext des Endverbrauchers adressiert. Und daher, ja, diese Tendenz zu holistischem Content kann in dem Fall wirklich hilfreich sein. Ja, einfach aus der Tatsache heraus, dass deutlich mehr Kontext geliefert wird. Wie viel die Maschine dann nachher benutzt, das kennen wir ja selber, da kommt nachher trotzdem nur ein Schnipsel an Antwort, aber immerhin hat sie diesen Kontext gekriegt. Ja, die Frage, ob das die gleiche Version sein muss, die du den Nutzern auf deiner Webseite anzeigst, ist eine ganz andere. Ja. Die Frage nach dem Linkbuilding, das ist eine super Frage, etwas, wo ich so direkt noch gar nicht dran gedacht habe, dass das Linkbuilding quasi jetzt hier so ein Revival kriegt, wenn man so will. Ich würde es auch ein bisschen mehr, ich würde es als so eine Mischung sehen. Es könnte auch so eine Art Online-PR sein, dass du sagst, okay, es ist für dich wichtig, in diesem und jedem Fachartikel drin vorzukommen, weil der eben die Quelle ist. Also wird im Prinzip dieses ganze, ich will das mal groß thematisieren, als Reputationsmanagement. Ja, wird einfach wichtiger.
Das habe ich früher schon so genannt, Linkbuilding. Für mich war das früher schon Reputationsmanagement.
Ja, also das ist tatsächlich das Ding, was wichtiger wird, ja. Weil in die relevanten Kisten solltest du drin sein.
Ja, spannend, spannend. Ich will mal eine Frage, die ich eigentlich später stellen wollte, mal vorziehen, weil du jetzt schon das zweite Mal das Thema Shop, Produktseiten und so angesprochen hast. Ich habe das Gefühl, ist nur ein Gefühl und man muss immer sehr viel damit aufpassen. Also wenn ich sage, ich glaube, ich sage immer, der Glaube gehört in die Kirche, aber worauf ich hinaus will, ist dieses Thema KI, auch Traffic-Verlust betrifft ja in erster Linie informationsbasierte Texte. Weiterhin wird im Internet gekauft, weiterhin wird, es wird auch eher weiter zunehmen als abnehmen, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Trotzdem, was müssen in Zukunft oder auch vielleicht jetzt schon insbesondere Shopbetreiber tun, um in der KI-Suche stattzufinden? Vor allem mit dem Hintergrund, dass du ja eben gesagt hast, viele Produktseiten sind sehr schmal gefühlt und ich bin wirklich kein E-Commercer, habe wenig mit Shops gearbeitet früher, es kam vor, aber wenig. Ja, man muss seine Produktdaten wahrscheinlich im Griff haben und da möglichst viel liefern, aber was ist im Verhältnis auch jetzt, wie schaffe ich den Kontext besser?
Im Grunde, das ist das Krasse, sind die Dinge, die dich auch im SEO weit gebracht haben. Ja, das ist Crawlbarkeit der Seite, hab eine gute Sitemap, hab deine strukturierten Daten sollten sauber sein, die ganze Schema.org-Kiste. Das sind so die Dinge, die Sachen müssen da sein. Und wenn es an denen schon scheitert, dann hast du SEO-seitig ein Problem, aber hast es halt auch in den KI-Systemen, weil letzten Endes machen die ja auch nichts anderes als Crawler losschicken, Inhalte analysieren und dann entsprechend auswerten. Ja? Nur mit dem Unterschied, dass es halt nicht indexbasiert ist. Und da wäre es für Shopbetreiber tatsächlich das erste Wichtige, dass sie diese technische Grundlage, die Technical Foundations, gut herstellen. Weil wenn die nicht gegeben sind, kannst du mit deinem Content natürlich machen, was du willst. Ne? Und wenn das gegeben ist, dieses Kontextuelle, mehr dran denken, wie, was ist in dem Moment, wo ein Nutzer dieses Produkt sucht, für mich wirklich relevant. Ja? Wenn ein Nutzer Laufschuhe sucht, was sind die grundlegenden Gedanken, die der in dem Moment hat? Ja, wahrscheinlich nicht, aus welchem Material jetzt die Sohle ist. Das interessiert mich persönlich relativ wenig, sondern ist das ein Schuh für Straßenlauf? Ist das ein Schuh für Trailrunning? Ist das ein Schuh, der eher für kürzere Distanzen, für längere Distanzen? Wie gibt der mir Energie zurück? Für welche Vorverletzungen, die ich in den Füßen habe, ist der vielleicht besser oder schlechter? Und das sind ganz häufig Sachen, die nicht angegeben sind. Ganz häufig kommen wir wirklich von diesem technischen Detaildenken her, wo du sagst, okay, was ist der, ich sag's mal ganz offen, bei jedem Kühlschrank wird angegeben, was der Energieverbrauch ist. Aber wer hat jemals einen Kühlschrank nach Energieverbrauch ausgesucht? Ja? Kein Mensch eigentlich. Oder auch dieses Fassungsvolumen. Mein Kühlschrank hat so und so viel Liter. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie viel das eigentlich ist. Ja? Ich sehe, der hat mehr als der. Aber wie viel da jetzt reinpasst, keine Ahnung. Was mich eigentlich viel mehr interessiert ist, welches Produkt passt denn wie rein? Da gibt es ja dieses schöne Backofen-Beispiel, gab es ja vor ein paar Jahren, ja, wo es dann irgendwie, wo sie mal untersucht haben, wie viel Geld haben Backofenhersteller in die Entwicklung gesteckt, von welchem Bauteil. Und dann kam raus, das allermeiste ging in die Backröhre, weil sie gesagt haben, da ist doch die Qualität, wie gut der Backofen backt. Das Problem ist aber, wenn du jetzt in den Laden gehst und dir einen Backofen kaufst, kannst du das gar nicht testen. Du kannst den angucken, aber du weißt ja nicht, wie gut die Backröhre da drin ist. Ja, das ist, was du sehen kannst, ist aber, wie schön die Knöpfe sind, ob man die so reinfahren kann, ob das so eine Klappe ist, die man schön einfahren kann, ob der Edel an der Front aussieht. Die Dinge kannst du bewerten. Ja, im Kauf. Ja, und das ist viel wichtiger im Grunde, um den Kauf zu triggern. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Wir kommen immer sehr von diesem, was sind die technischen Details meines Produkts? Dabei ist das gar nicht das, was der Nutzer bewertet, weil das gar nicht der Kontext ist, der ihn interessiert. Ja, das war das Balkonpflanzenbeispiel. Ja, Wetter ist viel wichtiger, Südlage ist viel wichtiger, welche Pflanze da reinkommt, ist viel wichtiger und nicht, aus welchem Material jetzt der Topf ist.
Mehr erzählen, wie ein Produkt hilft, als was es kann. Genau. Also eine Mischung aus dem vielleicht.
Was es kann, aber was es vielleicht, was es technisch ist.
Ja. Ja, man braucht wahrscheinlich die technischen Elemente auch, um die interne Suche vielleicht auch ein bisschen zu bedienen in so einem Shop. Also das
können ja drin sein, handeln die in den vier Spiegelstrichen
ab. Ja, Sinn. Hm. Ja, ja, spannend, spannend. Wie siehst du da die Entwicklung? Also ihr habt ja jetzt, Hurra ist eine Agentur, weit über 100 Mitarbeiter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ihr habt sicherlich nicht nur 10 Kunden, dementsprechend einen breiten Blick drauf. Siehst du, also ich kann momentan sehen, informationsbasierte Plattformen oder Texte verlieren Traffic. Ja, auch ich kann sagen, im Thema Leads macht es gerade bei uns so gut wie nichts aus, beziehungsweise durch eine Budgetumschichtung sind wir sogar besser als vorher. Aber nicht nur SEO-seitig. SEO-seitig sind wir da ein bisschen eingeknickt, aber bei weitem nicht wieder Traffic. Also, keine Ahnung, 5% weniger Anmeldungen in Webinaren und Co., aber 30% weniger Traffic plattformweit als Beispiel. In Shops höre ich immer wieder, dass auch da Traffic weggeht, natürlich auf diesen informationsbasierten Inhalten, genauso wie es bei mir jetzt hier der Fall ist, aber auf transaktionsbasierten Seiten merkt man noch nicht so viel. Ist das noch so? Mein Wissensstand ist locker 3 Monate her, wo ich das letzte Mal das hinterfragt habe und gehört habe, und 3 Monate sind ja in der aktuellen Zeit echt viel, also damals gab es noch keine AI-Mode, glaube ich, also zumindest nicht in Deutschland. Und wie würdest du das beurteilen? Ist das so? Kannst du uns da ein bisschen Einblick geben, wenn du so auf eure Projekte schaust?
Also ich kann es overall tatsächlich so bestätigen. Ein Rückgang an Sales sehen wir auf keinen Fall, der in irgendeiner Weise auf eine KI zu führen wäre. Wir sehen punktuell etwas weniger Traffic, aber auch das ist tatsächlich vergleichsweise wenig. Wir sehen bei informationalen Suchen einen gewissen Rückgang. Jetzt muss man fairerweise sagen, bei uns kommt schon relativ viel aus dem ganzen E-Commerce-Bereich raus. Das heißt, das war für uns auch in der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt das Relevanteste. Ja? Also von daher, ich kann es unterschreiben, was du es gerade geschildert hast.
Okay, ja, schön zu hören von jemandem, der da ein bisschen enger dran ist. Du hast vorhin gesagt, Pamela Reif, die ist gar nicht so präsent über, oder hat ihre Reputation jetzt weniger über ihre Webseite gewonnen, sondern eher über ihre Social-Media-Kanäle. Wie würdest du das denn insgesamt Also wir hatten ja schon mal vor Jahre her, 2000, wann kam Facebook auf dem, der dritte Quartal 2008 kam Facebook mit der deutschen Seite auf den Markt. Dann wurde es immer weiter ausgerollt, bevor dann die Ads losgingen, irgendwann Anfang 2010er, 11er, 12er, 13er, keine Ahnung, wann es genau war.
Ich glaube, später war es im Börsengang, das war, glaube ich, rund 2015, kann das sein?
Kann das aber auch sein, ich meine, es ist auch schon wieder 10 Jahre her, gell? Man denkt immer, das sind auch schon 10 Jahre, 2015, deswegen kann gut sein, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich kann mich an die Diskussion sehr erinnern, schalte deine Webseite ab, die Facebook-Seite reicht. Und dann wurde irgendwann die Reichweite beschnitten und es gab ein ganz großes Magazinbeispiel. Ich weiß nicht mehr, wie GQ oder sowas. Irgendeine große, es war eine Fitnesszeitung, glaube ich, die das gemacht hatte und das natürlich bitter bereut hat. Jetzt habe ich eben trotzdem wahrgenommen, für viele ist die Webseite vielleicht gar nicht mehr so relevant, weil es gibt so viele andere Kanäle. Und ich kann dir sagen, bevor wir jetzt diese Aufzeichnung gemacht haben, habe ich mit jemandem viel über Social Commerce gesprochen. Also kein Podcast, da ging es eher um potenzielle Vorträge, die wir im März mit anbieten wollen beim Summit. Und dieses Thema Social Commerce ist krass am Kommen. Und TikTok-Shops ist jetzt hier noch nicht so mega präsent, aber kommt in Asien, Live-Shopping. Hast du das Gefühl, die Webseite wird irrelevanter und was würdest du in dem Bezug raten?
Also es gibt ja die Theorie, es gibt Leute, die wirklich sagen, Webseiten brauchst du in Zukunft nicht mehr, weil sich alles in die KI verlagert, spätestens wenn du dort dann auch den Checkout machen kannst, etc. Ich persönlich glaube es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, wie soll ich sagen, Menschen sind nach wie vor sehr visuelle Wesen. Ja, wir haben ganz selten dieses streng Rationale, warum wir ein Produkt kaufen. Ja, also das ist ja auch die ganze Diskussion, können irgendwann mal AI-Agents unseren ganzen Einkauf. Ja, so, dass wir im Prinzip gar keinen Nutzer mehr haben, der sich irgendein Produkt oder eine Webseite anschaut. Und das sehe ich relativ kritisch, weil das kann für Routine-Einkäufe absolut passen. So nach dem Motto, ich brauche ein Deutsche Bahn-Ticket von Hamburg nach Berlin. Und das System kennt ja meine Präferenz, Ruheabteil und Fensterplatz etc. Und wenn das System das kennt, kannst du mir das buchen und möglichst wenig umsteigen und hast du nicht gesehen. Ja? Und dann ist das kein Thema. Das kannst du durch so einen Agent abdecken, was du aber bedenken musst, ist, wie viel Prozent deiner Einkäufe sind denn Routine-Einkäufe? Jetzt mal deinen Wocheneinkauf im Supermarkt ausgelassen, dann sind das gar nicht mehr so unglaublich viele. Ja, ich habe jetzt neulich zum Beispiel für meine Kids nach einer Carrera-Bahn gesucht. Ja, so hatte ich als Kind selbst. Wunderbare Kiste, ja. So sind jetzt 6. Ein Junge, ein Mädchen, ja, so Zwillinge. Und die haben dann, okay, Carrera-Bahn. Gibt unglaublich viele verschiedene von den Dingern. Und dann habe ich geschaut und geschaut und geschaut. Und in dem Moment habe ich irgendwann mal auf dem Shop ein Produkt gesehen und gewusst, das wird's. Das weiß ich jetzt schon. Wenn ich die Kinder frage, welches, dann ist es das. Warum? Es gab 2 Autos. Es gab ein pinkes und es gab ein türkisenes. Das sind schon mal die Lieblingsfarben. Und dann gab es noch glitzernde Sternensticker zum Selbstaufkleben dazu. Punkt. Ja, so. Und so etwas unglaublich, im Grunde Irrationales, aber auch Individuelles kann eigentlich einen AI-Agent nie abdecken. Ja, weil das sind so die klassischen Dinge, was ich vorhin gesagt habe, dieser digitale Schaufensterbummel. Wir wollen manchmal einfach nur, komm, zeig mir mal ganz viele Produkte und dann gucke ich mal, was mir gefällt, klicke mich näher rein, lege irgendwas in den Warenkorb. Ja? Also das ist im Prinzip das Zalando-System, wenn man so will. Ja? Und da kommt der Punkt rein, das kann ein KI-Chat-Verlauf so nicht abbilden. Ja? Weil dann muss ich immer sagen, ich will das und das und dann zeigt es mir passende Produkte. Ja, aber besser so und so. Zeigt mir andere Produkte. Ja? Aber ich muss immer irgendwas aktiv geben. Es gibt nicht dieses, komm, ich guck mal, was es hat. Und dann springt mir ins Auge und denkt mir, oh Mensch, Glitzersticker, das habe ich ja noch nie gesehen. Wow. Ja, so. Und das sind so aber die Dinge, die da kommen. Von daher glaube ich, Menschen sind nach wie vor visuelle Wesen, wollen sich ganz häufig auch einfach mal inspirieren lassen. Und daher hat die Webseite nach wie vor eine Relevanz, die KI auch so nicht unbedingt abdecken kann. Ich glaube, dass es in routinierten Kaufsituationen tatsächlich so sein kann. Also wenn du jetzt ein Produkt hast, wo du sagst, 90%, ob die Deutsche Bahn ihre Tickets noch im eigenen Shop verkaufen muss irgendwann, das ist eine Frage. Da sie nach wie vor der einzige Zug ist, der von Hamburg nach Berlin fährt, ist es da relativ klar, wo die Leute kaufen. Den kann es also kurzum relativ egal sein. Und die Carrera-Kiste, das ist nach wie vor ein, ich sehe es, will es. Ja, so. Und so wird sich vielleicht das Kaufverhalten ausdifferenzieren. Die Webseite ad acta legen würde ich tatsächlich nicht.
Also mit Carrera-Bahn hast du mich gehabt. Mhm.
Ich fand's auch total geil, was es da alles gibt mittlerweile, muss ich fairerweise sagen. Also ein paar Mal spannend zu sehen.
Also ich habe ja auch Zwillinge, Junge und Mädchen, tatsächlich auch noch eine größere. Und bei uns war das auch mal ein Thema, ungefähr in dem Alter, in dem deine jetzt sind. Ich muss zugeben, ich habe diese Zeit sehr genossen. Die gingen leider auch sehr schnell kaputt bei uns, das muss ich dazu sagen. Aber diese kurze Phase haben wir wirklich rauf und runter gezockt. Zwar wirklich geil. Okay, kommen wir von Carrera weg. Ich habe noch eine finale Frage. Eigentlich zwei, die ich dir noch stellen möchte. Jetzt vielleicht zum Ende mit Blick auf die Zeit. Hands on. Welche konkreten Maßnahmen würdest du jetzt einem Unternehmen empfehlen, um sich auf die KI-Suche vorzubereiten?
Also als allererstes würde ich nicht empfehlen, euch vorzubereiten, weil die KI-Suche ist schon da. Also ich würde tatsächlich sagen, kommt ins Machen.
Ja, kommt ins Machen. Falsche Zuhörung von mir. Ja, natürlich. Also sie ist da. Was sind die ersten Steps, die jetzt gemacht werden müssen, damit man mittelfristig wieder vielleicht da gewinnt, dazu gewinnt, wieder zurückgewinnt, wie auch immer?
Also die ersten Steps, ich sage mal so, wir haben jetzt relativ viel geredet über das ganze Thema Kontext und dass Relevanz mittlerweile aus dem Ökosystem kommt. Und deswegen schlage ich immer vor, man hat ja in der Vergangenheit gesagt, das ist unser SEO-Department, das sind unsere PR-Leute, das ist unsere Social Media, die hatten miteinander nur begrenzt viel zu tun. Und wenn wir jetzt aber sehen, dass wir an den Punkt kommen, wo Instagram-Postings in Google indexiert werden können, ja, Oberlandesgericht Köln war es, glaube ich, mit dem Urteil, weswegen das Meta öffnen musste für Google, damit sie einfach die Daten selber zum KI-Training nutzen können. Anyway, auf jeden Fall, in der Welt, in der Instagram-Postings in Google ranken können, wird ein organischer Social-Media-Post zu einer SEO-Maßnahme. Das Ganze sorgt für deine, Pamela Reif Beispiel, Sichtbarkeit in LLMs, also wird es auch zu einer Geo-Maßnahme. Urplötzlich musst du das zusammendenken. Wir hatten vorhin schon Reputationsmanagement mit Online-PR. Plötzlich kann es sein, dass wenn du in irgendeinem Fachmagazin drin bist, dass deine Reputation so stärkt, dass du in LLMs wieder besser rankst. Das heißt, du siehst, dass diese Kanäle irgendwo sich verzahnen, respektive mittlerweile verschwimmen. Also ich empfehle ganz dringend immer, bringt mal eure Leute, die Social Media machen, SEO machen und PR machen, an einen Tisch, weil es ist immer mehr so, dass es sich wirklich dass die zusammenarbeiten müssen. Und im Grunde, dein Head of AI ist im Grunde dein CMO. Also schau, dass diese Dinge zusammengedacht werden, deutlich stärker als früher, also diese Silo-Denke überwunden wird. Das halte ich für noch relevant, außer eben, wie gesagt, dieses Kontext und eine Themenrelevanz aufbauen, die wir schon vorhin thematisiert haben.
Normalerweise stelle ich am Ende immer gerne die Frage zu den Trends. Jetzt ist das ja hier sehr schwer, glaube ich, zu beantworten. Ist das jetzt selbst alles hier nur ein Trend? Nein, das ist gekommen, um zu bleiben. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Trotzdem die Frage an dich. Was glaubst du, was so die nächsten Schritte sind und wo das hinführen kann?
Das ist super spannend. Wir haben ja schon wirklich geredet über die sozialen Implikationen, wenn die Leute jetzt irgendwie das als Freundersatz nehmen. Wie wirkt sich das auf uns als Menschen? Wie wirkt sich das auf unser Kaufverhalten aus? Ja, ändert sich das? Schwierige Frage. Ich sage jetzt mal, was ich wirklich glaube, das nach wie vor helfen kann, oder was das helfen kann, was dir nach wie vor dabei hilft, online eine große Sichtbarkeit zu haben, aber speziell im KI-System, ist wirklich, wenn du ein sehr, sehr starkes Branding hast. Also wenn du wirklich sagst, ich bin der Player für, wenn du der Go-To-Guy für etwas bist. Und mein Paradebeispiel in dem Zusammenhang ist kein Kunde von uns, also sage ich jetzt ganz neutral, mache ich da keine Werbung oder so für, sind Halbe Rahmen. Ne? Halbe Rahmen kennt, ich weiß nicht, ob du Halbe Rahmen kennst, wahrscheinlich nicht. Ne? So, das ist ein Hersteller von Bilderrahmen. So, Bilderrahmen gibt es wie Sand am Meer, jeder stellt das her. Was Halbe Rahmen aber macht, ist, die stellen das wirklich auf einem extrem hohen Level her. Also die machen wirklich diese Museumsglaskisten, entspiegeltes Mirror-Guard-Glas, und da kostet so ein Bilderrahmen auch 90 Euro aufwärts. Ja, also das ist so dann das Ding, wo du deine Promotionsurkunde reintust oder so, und jetzt nicht das, wo du das Feldwald- und Wiesenfoto reinpackst. Ja. Und die haben ein unglaublich starkes Standing bei dem ganzen Bereich Ausstellungen und Museen, wo du wirklich sagst, okay, klar, das Kunstwerk in einem Wert von so und so packst du wohl eher in einen Bilderrahmen für 500 Euro mit irgendwelchen Magnetbefestigungen und hast du nicht gesehen, als in irgendeinen Bilderrahmen, den du jetzt kurz bei Obi geholt hast. Ja? Und das ist so ein klassisches Beispiel, wenn du in deiner Branche eine starke Relevanz hast, wenn du in deiner Branche der Go-To-Guy für irgendwas bist, dann wird dich A, die KI auch ausspielen, wird dich B, aber auch Google ausspielen, und C, wirst du immer noch extrem viel Traffic über deine eigene Webseite kriegen. Ja? Also sei nicht austauschbar. Und das Nicht-Austauschbar-Sein liegt letzten Endes an deinem Branding. Und da glaube ich, dass relativ viel in der Zukunft über diesen Faktor geht.
Gutes Wort zum Schluss. Vielen lieben Dank, Sebastian, für deine Expertise. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir darüber zu diskutieren.
Sehr gerne.
Ja. Aber weil dein Vortrag auch so gut angekommen ist in Mainz, umso schöner, dass wir das hier auch allen anderen mal in der Diskussion zur Verfügung stellen konnten. Vielen Dank.
Gerne.
Zum Abschluss der heutigen Folge mit Sebastian noch ein Hinweis. In den Shownotes findet ihr den Link zur Anmeldung des nächsten Systrix SEO Talks, der am 18. Dezember stattfindet. Also 18. Dezember ist der letzte Termin dieses Jahres. Mal gucken, was bis dahin in der Google-Suche oder in der Welt der LLMs Neues passiert, was wir da diskutieren können. Ihr findet aber auch die Aufzeichnung der ersten 7 alle auf YouTube, also guckt gerne rein. Ist wirklich spannend. Gerade der letzte Talk war sehr, sehr spannend und es hat viel Spaß gemacht. Also ihr könnt da Fragen einreichen, wenn ihr Fragen dazu habt, was gerade in der Google-Suche los ist, in dieser AI-Entwicklung und so weiter. Wir versuchen sie dort zu beantworten. Und vielleicht zum Abschluss fällt mir gerade auf, ich habe gestern mal statistisch reingeschaut, was in unserem Call for Paper für Düsseldorf alles eingelaufen ist. Und ich kam auf ungefähr 70%, wo im Titel oder auf jeden Fall im Kontext, also in der Beschreibung, das Wort KI drin vorkam. Also ich will euch einfach nochmal sagen hier zum Abschluss der Folge. Das Ganze ist nicht nur ein Phänomen oder etwas, was mal so kurz aufkommt, wie es vielleicht mit anderen Plattformen, auch gerade von Google oder wie auch immer war. Das, was hier gekommen ist, ist wirklich da, um zu bleiben und wird ein... Ich würde es eher mit dem Internet vergleichen als neues Internet oder eine Art der Größenordnung des Internets als einen neuen Online-Marketing-Kanal, der da irgendwie aufgeploppt ist. Und wer heute sich noch nicht wirklich viel damit beschäftigt, egal aus welcher Bubble er kommt, egal aus welcher Sicht er auf die Dinge draufschaut, geht in den Driver's Seat, lernt damit umzugehen und versucht euch daran zu gewöhnen, dass ihr es für euch nutzt und vielleicht als Effizienzhilfe nutzt. Das als Wort zum, ich muss Montag sagen, ich wollte Sonntag sagen, aber Montag, weil das kommt ja montags online. Deswegen in diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao.